Wir sind ja im ersten Thessalonikerbrief und in der Serie. Und ich bin heute am zweiten Kapitel vom ersten Thessalonikerbrief. Und das Thema ist, wie man das Evangelium weitergibt. Und wir schauen da die ersten 7 Verse an zusammen. Vielleicht lesen wir sie gerade mal, dass wir wissen, wo wir so sind. Und dann können wir dann mal gucken, worum es geht. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonika: Ihr wisst ja, liebe Geschwister, dass unser Besuch bei euch nicht vergeblich war. Vorher in Philippi hatten wir noch viel zu leiden und waren misshandelt worden, wie ihr ebenfalls wisst. Doch dann schenkte Gott uns neuen Mut, euch trotz vieler Widerstände das Evangelium offen zu verkündigen. Denn unsere mahnende Botschaft ist kein Irrtum entsprungen und wir hatten auch keine unsauberen oder betrügerischen Absichten dabei. Nein, Gott hat uns geprüft, für geeignet gehalten und so mit dem Evangelium betraut. Deshalb verkünden wir diese Botschaft, nicht um Menschen zu gefallen, sondern wir tun es in der Verantwortung vor Gott, der unsere Motive hinterfragt. Ihr wisst, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln oder uns gar an euch zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Wir haben auch niemals die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von den anderen, obwohl wir als Apostel des Messias mit Autorität hätten auftreten können. Sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kleinen sorgt. So nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Paulus war ja unterwegs auf der zweiten Missionsreise in Troas, also noch in der heutigen Türkei. Hatten sie eine Vision von dem mazedonischen Mann. Und daraufhin ist das Team, Paulus, Silas, Timotheus und Lukas rüber nach Mazedonien, heutigen Griechenland, mit dem Schiff rüber nach Neapolis, sind von Neapolis dann gelaufen nach Philippi. Und Philippi haben sie das Evangelium erzählt, die Purpurkrämerin, die Lydia, und dann Leute kamen zum Glauben. Aber es gab auch Widerstand, vor allem dann, wenn als Paulus einen Wahrsagergeist ausgetrieben hat von einer Frau, die ihm hinterhergeschrien hat, ihr seid Diener Gottes und so weiter. Und dann haben die ihr Geschäft natürlich verloren und dann gab es viele Probleme. Paulus kam ins Gefängnis. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Kam dann aber wieder raus. Also die Geschichte ist mir noch ganz schön vor Augen. Letztes Jahr bei der Kinderwoche hier wurde sie gespielt hier. Unvergesslich. Unvergesslich die Szene. Und ich habe es noch richtig gut vor Augen. Und genau so war es, ja. Dann sind aber Paulus dann freigekommen. Der Kerkermeister und sein Haus haben sich bekehrt, sind dann weiter, mussten raus aus der Stadt, sind dann über Amphipolis und Apollonia dann rüber nach Thessaloniki. Thessaloniki war die Hauptstadt von Mazedonien mit etwa 200.000 Einwohnern. Und hat eine große jüdische Gemeinde gehabt dort. Und dort haben sie gepredigt. War nicht sehr lange dort, denn bald wurden sie auch dort, mussten sie gehen, weil Verfolgung entstand. Sind dann, die zum Glauben gekommen sind dort, ein paar Brüder haben dann den Paulus begleitet bis nach Athen. Und dort hat er gewartet, bis der Rest vom Team kam. Und als sie ankamen, dann hat er den Timotheus zurückgeschickt. Geh nochmal zu den Thessalonikern. Guck nach der Gemeinde. Was ist aus denen geworden? Sind sie noch dabei? Was passiert? Und dann ist Timotheus zurück und haben abgemacht, dass sie sich dann später in Korinth treffen. Und von dort hat dann Paulus auch den Brief geschrieben, später als Timotheus zurückkam und den Bericht gab. Wie ist die Situation? Wie ist dort weitergegangen mit dieser Gemeinde? Und dann hat er diesen Brief geschrieben. Und Eugen haben wir schon gehört, dass er sie gelobt hat, dass sie ein Vorbild geworden sind und so weiter. Aber nicht nur das. Wir lesen, dass in Thessaloniki viele zum Glauben kamen. Einige jüdische Zuhörer kamen zum Glauben, aber viele Griechen, also ja, Griechen, die dort gewohnt haben, und kamen zum Glauben. Also muss gleich was ziemlich entstanden sein. Und das hat natürlich, wenn was entsteht, hat es auch Eifersucht bewirkt. Eifersucht von den Juden. Und die haben dann andere angestachelt und dann kam die Verfolgung dort. So, jetzt Paulus schreibt jetzt im zweiten Kapitel, da geht es jetzt weiter. Und zwar muss Paulus was dort zurechtstellen. Warum? In der Zwischenzeit haben entweder manche aus der Gemeinde oder auch vielleicht die eifersüchtigen Juden den Paulus in Frage gestellt. Sie haben seine Motive in Frage gestellt. Sie haben seine Autorität in Frage gestellt. Und deswegen schreibt Paulus jetzt diese Verse, wie er das Evangelium zu ihnen gebracht hat. Und so macht er die Argumente der Gegner, seiner Gegner dort, oder die ihn schlecht machen wollen, dort zunichte. Und das erste Mal, was er hier schreibt, ihr wisst ja selbst, also ihr habt selbst erlebt, ihr seid selber Zeugen, liebe Geschwister, dass unser Besuch bei euch nicht vergeblich war. Warum war er nicht vergeblich? Weil Frucht daraus entstanden ist. Ja, das Evangelium nicht einfach erzählt und nichts ist passiert, sondern die Thessaloniker, die das Wort gehört haben, viele von denen sind zum Glauben gekommen. Ihr Leben wurde verändert und also war es nicht umsonst. Also ist was passiert. Und dann sagt er, vorher in Philippi hatten wir noch viel zu leiden und waren misshandelt worden. Schändlich behandelt worden, wie ihr ebenfalls wisst. Also Philippi, wir haben es gerade vorhin angedeutet, etwa 150 Kilometer weg. Dort ist in Paulus also nichts Schönes widerfahren. Es heißt dort, dass die Hauptleute die Kleider vom Leib rissen von Paulus. Das heißt, er ist in der Unterhose dagestanden. Also schändlich ist mit ihnen, also in der Öffentlichkeit, obwohl sie nichts Schlechtes gemacht haben und er als römischer Staatsbürger so gedemütigt wurde. Aber das war noch nicht alles. Sie wurden mit Ruten geschlagen. Und wenn man mit so Ruten geschlagen wird, dann ist der ganze Rücken offen. Und das geht nicht weg in ein paar Tagen, in denen sie von Philippi nach Thessaloniki gereist sind. Sie wurden vielleicht auch zu Boden geworfen, getreten mit den Füßen. Vielleicht das Gesicht war noch geschwollen. Das geht auch nicht so schnell weg. Und dann waren sie noch drin im Kerker. Das heißt, die Füße waren im Stock eingepresst und hat Abdrücke und Zeugs dran gehabt. Und das hat er dort erlebt. Und trotzdem, heißt es, trotzdem ging er zurück und hat dasselbe den Thessalonikern erzählt. Wir würden vielleicht sagen, naja, es war keine gute Erfahrung. vielleicht müssen wir ein bisschen was an der Botschaft ändern hier. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr strategisch vorgehen und das Wort nicht so direkt sagen. Aber Paulus sagt hier, Gott hat uns neuen Mut geschenkt, Freimütigkeit geschenkt, trotzdem wieder das gleiche Evangelium zu sagen. Und das unter großem Kampf, unter großer Mühe. Das könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht so leicht war. Und trotzdem, Gott hat sie ermutigt. Und auch wir brauchen immer wieder den Mut, den wir erleben. Widerstand, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wir sind zwar kein Paulus, wir sind zwar kein Apostel vielleicht oder kein Evangelist, aber wir sind auch berufen, das Evangelium weiterzusagen. Und auch wir erleben Widerstand, wir erleben Enttäuschungen und wir brauchen auch immer wieder diesen Mut, weiterzusagen. Das Evangelium, von dem wird viel geredet, vom Evangelium. Wir wissen, was es ist. Ganz kurz, wir sind nicht mehr in der Beziehung mit Gott. Gott hat uns geschaffen, um in einer Beziehung mit ihm zu leben. Aber Sünde kam rein, schon im Paradies. Und sind seitdem von Gott getrennt, sind unter dem Zorn Gottes, unter dem Gericht Gottes. Paulus sagt mal, wir alle haben gesündigt und stehen unter dem Gericht Gottes. Aber es gibt eine gute Botschaft. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat auf diese Erde, um für uns die Strafe zu bezahlen. Damit wir nicht durch gute Werke, nicht durch frommes Sein, sondern durch die Gnade, durch das Geschenk Gottes gerecht werden. Und ganz kurz das Evangelium. Und das hat so viel Kraft. Und wir sehen das im ersten Kapitel, als Paulus kam, hat er nicht nur Worte erzählt, sondern hinter den Worten ist Kraft. Und da heißt es, denn unser Evangelium war nicht bei euch in Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und genau das Wort Gottes sind nicht nur leere Worte. Das Wort Gottes, das Evangelium, hat Kraft. Und es soll durch den Heiligen Geist, durch Wunderwirkungen auch bestätigt werden. Ich denke, das ist genau da passiert. Das heißt, sondern in der Kraft und im Heiligen Geiste. Da ist also was passiert. Die Leute haben auch gesehen, was da passiert. Das gleiche später in Korinth. Da sagt Paulus, ich kam nicht zu euch mit überredenden Worten der Philosophie, sondern und in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Und der Heilige Geist bestätigt dieses Evangelium mit Zeichen und Wundern, so wie es in Markus 16 heißt. Und genau das ist passiert. Auch den Korinthern schreibt er, dass er ihnen gepredigt hat, Jesus als gekreuzigt. Diese Botschaft für die Juden ein Ärgernis, weil sie Jesus nicht als Messias akzeptiert haben. Und für die Nationen, für die Heiden, Torheit, weil es keine Philosophie ist, keine Weisheitsrede ist. Aber den Berufenen selber, sowohl Juden als Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Glaubst du das? Ja, dass das Evangelium Kraft hat. Kraft hat, Menschen zu verändern, Situationen zu verändern. Und später im zweiten Kapitel, im Vers 13, hat Paulus nochmal gesagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, nicht als Menschenwort, nicht als irgendwie Worte, die man halt menschlich redet und tröstet, sondern wie es in Wahrheit ist, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam in euch ist, die ihr gläubig seid. Das Wort Gottes, Das Evangelium ist nicht nur zur Rettung, sondern es wirkt auch weiter an uns. Ist wirksam in uns. So, weiter zur Verteidigung. Und dann sagt Paulus, denn unsere mahnende Botschaft oder unsere Verkündigung ist kein Irrtum, kein Betrug. Wir haben nicht versucht, euch mit irgendeiner Lüge, irgendeinem Irrtum zu betrügen. Was wir erzählen, ist wahr. Wir haben nicht versucht, euch zu manipulieren. Wir hatten keine unlauteren Absichten, keine falschen Motive. Wir wollten sie nicht in die Irre führen. Wir wollten euch nicht in die Irre führen. Sie wollten sich nicht selbst dienen, sondern den Leuten dort. Und manchmal kann es sein, dass es so rüberkommt, als mir die Leute, die mal evangelisieren, als Evangelisationsobjekte anschauen. Und Leute spüren das und merken das. Das ist jetzt mein Objekt. Da kann ich, dass ich nachher ein gutes Gewissen habe, da kann ich dann hier jetzt erzählen. Aber so ist es nicht. Das war nicht sein Motiv. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir schauen noch ein bisschen weiter, wie seine Motive waren. Nein, Gott hat uns geprüft, für geeignet gehalten und so mit dem Evangelium vertraut. Also getestet, immer wieder. Getestet heißt es. Und ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder testen, mit welcher Motivation wir das Evangelium weitergeben. Was ist unser Motiv? Ich glaube, Paulus hatte so einen Mut, weil sie die Botschaft nicht um Menschen zu gefallen verkündigt haben, sondern um Gott zu gefallen. Und Gott hinterfragt unsere Motive. Wenn wir Menschen gefallen wollen, dann versuchen wir etwas von ihnen zu bekommen. Was wollen wir von den Menschen? Wir wollen vielleicht Anerkennung, wir wollen gut dastehen, wir wollen Geld, wir wollen Ehre, wir wollen Ansehen und so weiter. Und genau darum geht's. Wir wollen nicht den Menschen gefallen, sondern Gott. Das ist Paulus an anderer Stelle schreibt den Galatern in der Gemeinde dort, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht Diener des Christus. Also die Menschengefälligkeit ist ein großes Hindernis, in Evangelium weiterzugeben. Und wir sehen es auch in den nächsten Versen. Ich glaube, das ist fast die Hauptbotschaft da drin. Wem wollen wir gefallen? In Gott oder Menschen? Und dementsprechend verhalten wir uns auch, wie wir es oder ob wir das Evangelium weitersagen. Und dann sagt wieder Paulus, wie war ich unter euch? Ihr wisst, ihr habt es wieder erlebt, ihr wisst es, wie wir bei euch waren, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln oder uns gar an euch zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Das haben wir nicht gemacht. Und ihr wisst es auch. Wir haben nicht euch versucht, mit schönen Worten einzulullen, zu überreden. Und wir haben auch nicht versucht, von euch Geld zu nehmen. Paulus sagt später, wir haben Tag und Nacht gearbeitet unter euch, dass wir euch nicht zur Last fallen, wir haben nichts von euch, kein Pfennig von euch, kein Cent heute.
oder kein Drachmen. Wir haben nichts von euch genommen. Und das ist ein Punkt, wo nicht überall so ist. Denn manchmal ist genau das Evangelium zu verbreiten ein gutes Geschäft. Vor allem dann, wenn man den Klingelbeutel nachher rumgehen lässt. Aber auch hier ist es nicht mehr in. Und ich mache es auch nicht deswegen. Viele, auch Paulus erwähnt es manchmal, dass falsche Apostel rumgegangen sind, die dann sich aushalten lassen haben, freie Unterkunft und gute Verpflegung und so weiter, besten Hotels, 5-Sterne-Hotels und so weiter. Ihr kennt das ja alle, das ist heute auch nicht anders. Aber Paulus sagt, nein, so habe ich es nicht gemacht. Ich wollte nichts von euch nehmen. Ich wollte mich nicht an euch bereichern. Und dann, wir haben auch niemals die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Und die Ehre von Menschen suchen ist eine Falle. Wir suchen Bestätigung bei anderen Menschen. Wir suchen Akzeptanz, Anerkennung. Und das macht uns abhängig von anderen Menschen. Wir wollen sie ihnen gefallen. Wir sind manchmal People Pleaser, heißt es in Englisch. Leute, die es allen recht machen wollen. Und wir können nicht Nein sagen. Wir sind überwältigt mit Sachen, wo wir machen, weil wir zugesagt haben. Wir haben uns nicht getraut, Nein zu sagen. Warum? Weil wir niemand vom Kopf stoßen wollten. Was wird die Person jetzt über mich denken? Wir sind besorgt. Wenn ich jetzt was erzähle von Jesus, wie werde ich dann dastehen? Wie sehen mich dann Leute? Sind wir Leute, die es allen recht machen wollen? Wir können nicht beides tun. Ehre von Menschen suchen und Ehre von Gott. Es geht nicht zusammen. Schon Jesus hat es gesagt. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Lasst uns unsere Motivation von Gott ans Licht bringen. Ist das was? Habe ich da ein Problem? Gott möchte uns da reinigen. Wie reagieren wir, wenn uns jemand kritisiert? Weil genau das passiert, wenn wir das Evangelium weitersagen. Nicht alle sind da freudig begeistert. Manche werden uns ablehnen. Und Eugen hat hier heute in der Wochenkolumne, kann ich empfehlen, zu lesen, da steht drin, Christus spricht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Also die Ablehnung, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir das Evangelium sagen, dann ist es nicht wir. Sie lehnen Jesus ab. Aber wenn wir auf dem Gebiet Schwierigkeiten haben und Anerkennung bei Menschen suchen, wenn wir, dann fällt uns es schwer, abgelehnt zu werden, weil wir wollen angenommen sein bei den Menschen. Aber wenn wir das Evangelium sagen, dann wird auch Ablehnung dabei sein. Garantiert. Garantiert. Und manchmal dann auch Widerstand gegen unsere Botschaft und gegen uns. Ich glaube, die Birgit kann euch da viel davon erzählen, wie das sein kann. Und manche von euch haben das sicher auch schon erfahren. Oder wollen wir durch unseren Dienst, durch das, was wir tun für Gott, wollen dadurch unsere Identität finden? Das kann auch passieren, indem wir, dass das unsere Motivation ist. Wir hatten eine Familie aus Brasilien in Izmir und Mann, Marco, er hat vorher eine Gemeinde geleitet, war ein guter Pastor und kam in die Türkei, konnte kein Türkisch, konnte kein Englisch. Und was macht ein Pastor? Er redet. Er redet vom Wort Gottes. Aber jetzt plötzlich konnte er nicht mehr reden. Er konnte nicht mehr. Weil er sie nicht ausdrücken konnte, weil er die Sprache nicht konnte. Weder in Englisch noch in Türkisch. Und das ging so ein halbes Jahr, ein Jahr. Der Mann war in Depression. Warum? Er konnte seine Gaben nicht gebrauchen. Er konnte. Und warum? Weil seine Identität war in seiner Gabe. In dem, was er gemacht hat für Gott. Nicht in dem, was er ist, ein Sohn Gottes. Und das ging dann, sie haben dann verschiedene Sachen versucht zu machen mit Übersetzungen und so weiter. Aber letztlich sind dann wieder zurückgegangen. Aber es war so deutlich, war so ein lieber Mann. Aber da hat's gehängt. Und manchmal suchen wir unsere Identität in Sachen, die wir für Gott machen und nicht in dem, was wir sind, in ihm. Söhne Gottes, Kinder Gottes. So, Paulus schreibt nochmal im 2. Korintherbrief wieder das. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm, dass wir Gott wohlgefallen, sei es daheim, also hier auf der Erde, oder sei es, wenn wir bei ihm im Himmel sind. Also es geht darum, dass wir uns Ehre darin suchen, Gott wohlzugefallen und nicht Menschen. Ich glaube, das sind große, große Hinderungsblöcke, die da sind. Da sein können. Gut, ich komme zum 7. Vers. Da heißt es, obwohl wir als Apostel des Messias mit Autorität hätten auftreten können, sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Hier geht es Paulus darum, nochmal die Thessaloniker zu erinnern, in was für einer Haltung sie zu ihnen gekommen sind. In was für einem, wie soll ich sagen, in der Art und Weise, wie sie zu ihnen gekommen sind. Sie sind nicht gekommen, als die autoritären Apostel gesagt haben, ihr müsst jetzt das annehmen. Sonst geht ihr in die Hölle. Und nicht auf raue Weise, nicht auf grobe Art und Weise, nicht harsch, nicht verurteilend. Sie kamen wirklich in Liebe. Sie sind mit ihnen umgegangen wie eine Mutter mit einem kleinen Kind, mit einem Neugeborenen. Und wir haben hier einige. Und neugeborenes Kind ist zerbrechlich. Der Kopf ist noch so schwer, man muss ihn extra heben. Und man traut sich fast nicht hier ran. Und genau so drückt es hier Paulus aus, so ist er mit den Leuten dort umgegangen. So sanft und hat sie genährt und hat geguckt, ja, sie brauchen wieder einen Schoppen. 4 Stunden sind rum, sie brauchen wieder was. Und genau das zeigt seine Haltung, zu von Liebe. Wenn wir den Menschen nicht lieben, das heißt, Liebe, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. In Wahrheit und Liebe, das Evangelium weiter sagen. Wir können die Wahrheit, mit Wahrheit erschlagen wir Leute. Und obwohl es wahr ist, kommt es nicht durch. Weil Menschen spüren ganz genau, ob man sie lieb hat, ob man in sie investiert, ob man Interesse an ihnen hat oder ob man nur ein Objekt ist. Und Paulus hat es so toll demonstriert, wie eine Mutter, aber auch wie ein Vater. Das hören wir wahrscheinlich in der nächsten Predigt, der sie auch dann zur rechten Zeit auch ermahnt hat. Nicht nur Softie, sondern auch zur rechten Zeit, als sie wachsen mussten im Glauben, dann auch die richtige Herausforderung gegeben. Gut, ich komme zum Schluss. Alle erleichtert. Wie man das Evangelium weitergibt, auch mal kurz zusammenfassen. Indem wir fest überzeugt sind, dass das Evangelium wahr ist, die Wahrheit ist und die Kraft Gottes ist. Und dass das der einzige Weg zur Errettung ist. Es gibt nichts anderes. Indem wir es in der Kraft des Heiligen Geistes verkünden. Auch unter Kampf und Widerstand. Dass wir für Leute beten und erwarten, dass Gott was tut. Der Person begegnet, dass Heilung passiert, dass irgendwas, ein Wunder passiert, dass Träume da sind, Visionen da sind, dass irgendwas passiert, wo die Kraft des Heiligen Geistes zur Wirkung kommt. Wie man das Evangelium weitergibt, indem wir Gott und nicht Menschen gefallen wollen. Und dass wir uns prüfen da drin. Suchen wir Ehre bei Menschen oder Ehre bei Gott. Und dann der letzte Punkt, indem wir die Menschen mit der Liebe Gottes lieben. Richtig. Investieren in die Menschen. Und sehen, wie Gott die Menschen liebt. Und die Liebe Gottes so weitergeben, dass sie das merken von uns. Gut, können wir gerade noch aufstehen, gerade noch zum Abschluss beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hast, um für uns zu sterben, als wir noch Sünder waren, als wir noch fern von dir waren, darin hast du deine Liebe gezeigt. Und du möchtest diese Liebe auch diesen Menschen um uns her zeigen. Den Menschen, die du uns über den Weg schickst, den Menschen, die mit uns am Arbeitsplatz sind, die mit in der Schule sind, die mit uns in derselben Straße wohnen, mit uns in derselben Stadt wohnen. Ja, Herr, gebrauch du uns, gebrauch du mich, Herr. Nimm mir Menschenfurcht, nimm mir alles, was hindert. Gib mir die richtige Motivation, Menschen von deiner Liebe weiterzusagen. Und hilf mir, die Menschen so zu lieben, wie du uns liebst und wie du sie liebst. In Jesu Namen, gib immer wieder Mut, auch wenn wir enttäuscht sind. Auch wenn wir vielleicht verletzt sind. Füllt uns neu mit deinem Mut. Und möchte auch ganz besonders jetzt beten für die Menschenfurcht. Herr, nimm du die Menschenfurcht weg von uns. Befreie uns. Gib uns die Furcht Gottes ins Herz. Und nicht die Furcht vor Menschen. Befreie uns. Mach uns frei davon, zu überlegen, was andere über uns denken. Besorgt zu sein, was sie wohl für Gedanken über uns haben. Herr, es ist wichtig, was du über uns denkst. Das ist das Wichtigste. Ja, Herr, sei du mit uns. Gib uns Mut diese Woche und gib uns Gelegenheiten, das, was wir gehört haben, umzusetzen. In Jesu Namen. Amen.